Talk mit Tees.
Die Luft brennt, du hast Angst. Restaurant voll mit 55 Gästen. Jeder isst im Schnitt 6 Gänge. Du drehst durch, es ist on fire. Da habe ich das Blanchieren von Tomaten zum Staatsakt erhoben. Beethoven hat mal gesagt, die wichtigsten Noten sind die, die man nicht hört. Und beim Kochen auch. Wenig Zutaten in guter Qualität, die man überall bekommt. Unglaublich viel Schreien und Angst. Angst. Ich hatte jede Sekunde Angst. Ich gehe zurück, gehe zu dem Koch und sage auf Englisch, ich muss dir ein großes Lob aussprechen. Ich bin in Deutschland ein relativ bekannter Sternekoch. Ich möchte das sagen, noch nie so gut gegessen. Schau mal, da bekomme ich Gänsehaut. Und er hat sich so gefreut. Mein großes USP, ich freue mich einfach. Ich habe die Fähigkeit, mich zu freuen.
Und ich habe mich gefreut, dass wir uns auf halber Strecke in Ulm getroffen haben. Hallo, mein Name ist Christian Thees und ein anderer Christian Hinze, ist unser Gast heute. Fernsehkoch, Kochbuchautor, er war früher der jüngste Sternekoch Deutschlands. Man kennt ihn für seine große Herzlichkeit, man hat richtig Lust mit ihm zu sprechen. Und wenn einer wieder ein Kochbuch rausgebracht hat, in dem Gerichte versprochen werden, die nur 15 Minuten dauern, dann horchen wir in unserem hektischen Alltag natürlich sofort auf. Christian hat eine spannende Geschichte, wie ich erfahren habe, im besten Restaurant der Welt damals gelernt, dafür allerdings in einer extrem rauen Atmosphäre, auch voller Angst. Als Privatkoch hat er dann die große Promi-Welt auch mal kennengelernt. Und ich wollte natürlich wissen, wie das heute in der Küche ist. Kann man sich einen solch scharfen Ton denn überhaupt noch leisten? Oder ist er sogar notwendig? Es kommen alle auf ihre Kosten in dieser Folge, die ein bisschen leckere Inspiration für die Küche wollen und all diejenigen, die Lust haben auf spannende Geschichten aus einer Großküche, aus einer Sterneküche. Viel Spaß mit Christian Hinze.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, nichts lieber als das. Immer mit der Hoffnung, natürlich, er bringt Essen mit, aber...
das wollen wir alle.
Nein, heute nicht. Christian Hinze, deutscher Koch, Fernsehkoch, Kochbuchautor. Früher war mal der jüngste Sternekoch hier in Deutschland. Und aus Füssen kommt er. Bist du da zu Hause jetzt gerade? Füssen?
Ja, in Füssen bin ich geboren, bin dort aufgewachsen. Und habe dann irgendwann mal die Welt bereist und dann hat es mich wieder Richtung Allgäu gezogen, nach Kempten und eben da Probstried, kleines Dorf, wo ich dann mein Restaurant seinerzeit eröffnet habe. Ja.
Wie oft warst du eigentlich auf Schloss Neuschwanstein? Also, wenn man da ja wohnt. Mich würde es jetzt gar nicht wundern, wenn du sagst, ich war da eigentlich nie.
Was für eine geile Frage. Ich muss das einfach so formulieren. Ich war das erste Mal auf Schloss Neuschwanstein in der Tat vor vielleicht 8 Jahren. Also ich bin in Füssen geboren und in Hohenschwangau aufgewachsen mit Blick auf das Schloss und war erst einmal und das erst vor kurzer Zeit.
Das ist völlig absurd. Ich meine, ich kenne Menschen, die wohnen an der Ostsee und die waren noch kein einziges Mal in der Ostsee baden.
Ja.
Das wird dann irgendwann ein Konzept. Aber interessant, dass du dich als kleiner Junge nicht für das große Schloss interessiert hast.
Ja, aber meistens ist es ja so, was man vor der Haustür hat, ist nicht ganz so interessant. Ja, und so war das bei mir auch. Also ich habe das Schloss immer empfunden als viele Touristen, viel Hektik, viele Menschen. Und es war immer so, ich werde es schon mal anschauen. Ja, und meine Eltern haben es auch nicht unbedingt forciert. Und dann kam ich mit meiner Frau zusammen, mit der ich schon viele, viele Jahre eine Einheit bilde. Und sie war zur Abiturzeit Schlossführerin. Und dann hat sie gesagt, hey, mein Freund, wir müssen jetzt mal gehen. Und dann haben wir das in Angriff genommen.
Gut, aber die kennst du schon länger als 8 Jahre. Also es muss offensichtlich auch da ein bisschen gedauert haben.
Ja, es hat auch da gedauert. Ja. Ich bin mit meiner Frau, ich glaube, wir haben jetzt einen 30-jährigen Hochzeitstag.
Wie lustig. Und was hat denn der Kini am liebsten gegessen?
Ach, der Kini aß unter anderem, so sagt man, Schwan.
Nein.
Der hat gern Schwan gegessen, ja. Die Zubereitung des Schwans war ähnlich einer Gans, so wie wir das jetzt kennen. Und ja, der aß Schwangau, Schwanensee, also Schloss Neuschwanstein, deswegen aß er auch Schwan.
Kann man Schwan auch heute noch essen oder sind die geschützt?
Die sind geschützt.
Zum Glück.
Ja, Gott sei Dank. Die schönen Schwäne.
Ja. Damals durfte man das noch. So, Christian, ein neues Kochbuch gibt es auch. Feierabend-Blitzrezepte. Gönn dir was. Alle Gerichte stehen spätestens nach 15 Minuten Zubereitungszeit auf dem Tisch. Jetzt nicht ganz, es sind auch ein paar dabei, die dauern dann so 25 Minuten. Ja. So ein paar. Ich glaube ausgerechnet, hier der Kaiserschmarrn, ich glaube ausgerechnet der dauert noch ein bisschen länger.
Naja, müssen wir auch den Teig machen. Aber du siehst, da leuchten meine Augen, wenn es um das Thema Kochen und Buch geht.
Keiner hat mehr Zeit. Das ist ein bisschen auch das neueste Ding, ne? Die schnelle Nummer. Da horcht aber auch wirklich jeder auf, ne? Weil wir haben keine Zeit. Ja. Und so 15 Minuten, das klingt erstmal total super. Was war damals noch zu Restaurantzeiten bei dir dein schnellstes Gericht, das es gab?
Damals zu da muss ich so ein bisschen ausholen. Ja, das war ja ein Sterne-Restaurant und die Sterne-Küche ist natürlich relativ aufwendig. Aber da war es für mich auch so, nicht die Zubereitungslänge war entscheidend, sondern eben am Ende der Geschmack. Also an was ich mich erinnern kann, so ein Signature-Dish, es war so ein Kalbsfilet Carpaccio mit Trüffel. Ja, das ging von der Zubereitung relativ schnell. Hm. Ja, fällt mir so spontan ein.
Es gibt ja von dir über 40 Kochbücher. Ist es 41., 42.? Ich weiß, hab gar nicht gedacht. Das 42. sogar. Was denkst du über deine ersten Kochbücher, die du damals gemacht hast, wenn du da heute drin blätterst? Was kannst du da ablesen?
Okay, was denke ich über meine ersten Bücher? Oh Gott, was habe ich getan?
Wirklich?
Ja.
So schlimm?
Naja, also da war das noch so, da habe ich das Blanchieren von Tomaten zum Staatsakt erhoben. Also die Tomaten waschen, mit einem kleinen Messer den Strunk keilförmig herausschneiden, auf der anderen Seite in die Tomate ein Kreuz schneiden, dann 4 Liter Wasser zum Kochen bringen, die Tomate einlegen, 10 Sekunden köcheln lassen, in Eiswasser abschrecken, mit dem kleinen Messer die Haut abziehen und. Heute schreibe ich Tomate waschen und in Würfel schneiden.
Ja, heute ist man weiter, heute kennt man sich aus besser.
Genau. Also. Heute sind wir ja viel relaxer, wenn es um das Thema Kochen geht. Ja? Schnell zum Ziel, das ist das Thema. Ja.
Ach, also wie lustig. So, wie viele Zutaten müssen in ein gutes Gericht? Die Zahlen, die man so hört, die sind relativ niedrig. Wie tief können wir gehen?
Also ich würde sagen, ein gutes Gericht braucht nicht mehr wie 5 Zutaten. Die Kunst des guten Kochens liegt im Weglassen. Beethoven hat mal gesagt, die wichtigsten Noten sind die, die man nicht hört. Hm. Und beim Kochen auch. Also ich brauche ein gutes Brot, Butter, Bergkäse, Tomate drauf, reinbeißen. Weißt du, was ich meine? Hm. Also wenig Zutaten in guter Qualität, die man überall bekommt. Mit einer Gelinggarantie.
Dieses Wort liebe ich. Gelinggarantie.
Ja, es muss funktionieren. Und wenig Abwasch.
Wie kannst du sicherstellen, dass zu Hause die es nachmachen, dass die das wirklich hinbekommen? Also lässt du Probe kochen?
Ja, also alle Rezepte werden 3-mal Probe gekocht. Okay. Ich habe wirklich ein großes Team mittlerweile um mich herum, wo wir bei der Produktion des Buches mit beteiligt sind wo mit beteiligt sind, so stimmt's.
Lässt du auch Menschen aus dem Volk nachkochen?
Ja.
Oder alles Experten?
Ja, nein.
Wer
nein,
darf?
Nein, wir haben so Hänse-Fans und die bekommen immer die Rezepte zugeschickt und die freuen sich, wenn sie das nachkochen können und geben mir dann Feedback und sagen, ah, Christian, da vielleicht 5 Minuten länger oder da ist doch ein bisschen viel Essig drin. Das kann passieren und dann arrangieren wir das und verbessern das.
Wer sind diese Fans? Also ich stelle mir jetzt gerade so ein paar Muttis eigentlich vor. Ja. Also richtig so leidenschaftliche Koch-Obis im Prinzip.
Genau, das sind so leidenschaftliche Köche. Ja. Ich habe ja auf Instagram und so doch ein paar Follower. Und die haben sich da mal beworben nach einem Aufruf. Und kochen da jetzt für mich und haben die größte Freude.
Wenn du mal etwas Neues entdeckst. Ja, also du bist ja auch gerne auf Reisen, bist im Ausland, da gibt's ja immer besonders andere Dinge auch zu entdecken. Wenn dir was ganz gut gefällt, gehst du hin und fragst nach dem Rezept. Ist natürlich immer ein Geheimnis, logischerweise. Du willst ja auch nicht antworten, was alles bei dir drin ist und wie du es machst.
Also es ist so, dass ich doch relativ schnell weiß, wie ein Gericht gekocht wurde. Was ich aber immer mache, wirklich immer, das kann im Flugzeug sein, im Auto sein, das könnte theoretisch auch jetzt sein, dass ich mir Notizen mache, wenn ich eine gute Idee entdecke und das schreibe ich mir auf. Und das fließt dann eventuell ein in ein neues Buch.
Wo warst du zuletzt im Ausland?
Ich war zuletzt, muss ich überlegen, in Barcelona.
In Barcelona, okay. Was hast du entdeckt? Was hast du aufgeschrieben?
Boah, ich war in Barcelona in einer Tapas-Bar. Frag mich nicht, wie die hieß. Also weiß ich jetzt nicht mehr. Das war eine ganz authentische, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so sehr authentisch, ja. Also wo die Leute viel auf den Boden auch werfen und laut und hektisch und ganz viel Einheimische. Mhm. Und dann haben wir, meine Frau und ich, sowas von gut gegessen. Und günstig vor allen Dingen. Und Pimentos Padron, also diese kleinen frittierten Paprikas, die waren auch noch mal mit einer Knoblauch-Chili-Marinade gewendet und das war sensationell gut.
Mhm. Aber das hast du bestimmt auch bei deinen Rezepten irgendwo dabei.
Also das sowas lasse ich immer mit einfließen.
Aber wann hast du das letzte Mal nachgefragt? Also kann ich bitte mal den Küchenchef sprechen?
Also ich bin auch ein bekannter Koch aus Deutschland. Ja, boah, muss ich dir erzählen. War ich in Singapur und wir gehen dann so durch so einen einheimischen Viertel, wo viele Asiaten dann eben auch waren und also diese Foodstalls, wo ganz einfach gekocht wird mit so Gaskochern und Plastikstühlen und so, wirklich extremst einfach. Und ich sage zu meiner Frau, oh, da hinten gibt es ein tolles Chicken Curry, komm, dann nehme ich mir was auf die Hand. Ja, kleine Schale, 2,50 € hat es gekostet und gehe dann weiter und esse das so während dem Gehen und sage zu meiner Frau, Pia, ich habe noch nie so eine gute Currysoße gegessen, also von diesem Thai Curry. Und dann sagt sie, geh doch zurück und sag es dem. Ich gehe zurück, gehe zu dem Koch und sage auf Englisch, ich muss dir ein großes Lob aussprechen, ich bin in Deutschland ein relativ bekannter Sternekoch, ich möchte das sagen, noch nie so gut gegessen. Schau mal, da bekomme ich Gänsehaut. Und er hat sich so gefreut.
Du hast wirklich Gänsehaut.
Ich hab wirklich,
er sagt es nicht nur, nein. Er hat wirklich gerade Gänsehaut. Ja, ja. Ich sehe das von mir.
Ja, nein, also, und er hat sich so gefreut und ist dann aufgestanden, er war so ein bisschen verschwitzt und so, und habe mich umarmt und sagt, oh, thank you, my friend. Toll, das sind so Dinge, die ich liebe, die mein Leben bestimmen und die Emotionalität ist mein großes USP. Ich freue mich einfach. Ich habe die Fähigkeit, mich zu freuen.
Und was hat er dir sagen können? Was war drin?
Also er hat es versucht aufzuziehen, aber es waren so viele Gewürze und im Rahmen dieser Emotionalität, ja, habe ich das einfach mal so hingenommen.
Ja. Hast du es versucht mal, genauso hinzubekommen wie er?
Ich habe das versucht. Das war nicht in Singapur, das war in Namibia mal, wirklich ganz am Ende der Welt. Da gab es ein Hähnchengericht mit Zitrone und ganz viel Knoblauch. Das war auch sensationell gut. Dann habe ich mich auch ausgetauscht mit dem Koch.
Und auch hinbekommen.
Und auch hinbekommen.
Ist es in einem der Bücher drin, in einem der 42?
Das ist in einem der Bücher drin. Aber jetzt stellt man sich ja auch die Frage, warum müssen das so viele Kochbücher sein? Soll ich dir das sagen?
Nee, interessiert mich eigentlich gar nicht.
Gut, da geht wieder.
Na, erzähl. Warum müssen das so viele Kochbücher sein?
Das ändert sich ja so viel. Das Kochverhalten ändert sich. Und ich habe so das Gefühl gehabt, letztes Jahr, als ich angefangen habe, so die Idee zu skizzieren, ja, also wir haben so viel erhobenen Zeigefinger. Man soll das, man darf das nicht, man muss sich vegan ernähren, nicht zu viel Kalorien, nicht in der Früh zu viel essen, am Abend auch nicht zu viel essen, dann bitte keine Milchprodukte und kein Quark.
Es ist wahnsinnig unentspannt zur Zeit.
Furchtbar.
Also
furchtbar.
Eigentlich ist es wirklich unentspannt.
Und ich habe mir gedacht, leckt mich doch, was soll denn das?
Und diskutieren mal mit deinen Kindern darüber.
Oh, furchtbar.
Und
dann ist auch noch Krieg. Und wirtschaftlich und mach doch das nicht und lacto-vegan nein. Christian, jetzt machst du ein Buch. Freu dich aufs Essen. Gönn dir und deiner Familie was. Und da ist auch mal das Stück Butter drin. Oder auch mal das Löffelchen Mayonnaise. Und das alles mit einer Riesenportion super Geschmack. Für die ganze Familie, für den Enkel, für den Opa in 15 Minuten zubereitet und einfach. Boah, ist das gut.
Einfach mal eine schnelle Nummer. Mindestens so schnell wie das Auto, das du fährst.
Ja.
Ich weiß nicht, was du für ein Auto fährst, aber du liebst Autos. Das habe ich mitbekommen.
Ach ja, mein Gott. Ja, so ein bisschen.
Das heißt, heute, als du auf der Autobahn warst, wir sind in Ulm, du kamst ja aus dem Allgäu und wir haben uns jetzt hier in Ulm getroffen. Ist dir da auch nur annähernd irgendwas in Richtung Rezept durch den Kopf gegangen? In dieser Stunde 15 Minuten, die du gefahren bist?
Ich schwöre bei Gott, ja.
Okay, was?
Ja, und ich habe versucht, meinen Verleger anzurufen, der ging aber nicht ans Telefon und wollte ihm sagen, also, weil Also was ja auch so toll ist, ist das Thema Sharing. Also alles auf den Tisch stellen, jeder nimmt sich so ein bisschen was. Und dann könnte man doch vielleicht irgendwie versuchen, so eine neue Tapas-Idee ins Leben zu bringen, weil ich auch gerne in Spanien bin. Und ja, das war so mein Gedankengang. Da werde ich ihn gleich wieder nerven, den Oberchef. Und wir sind als Team ja auch erfolgreich.
Hast du Musik gehört beim Autofahren?
Ich höre immer Musik.
Was hast du gehört immer heute?
Ich habe gehört... Ich war vor ein paar Tagen in Stuttgart auf dem AC/DC-Konzert und hab mir das angehört. Ja.
Krass, mit AC/DC.
Ja, ich höre auch gern Klassik, ich höre aber auch gern Adele. Super. Und ich höre auch mal Helene Fischer, wenn es sein muss. Aber eben AC/DC, die Band meiner Kindheit, war natürlich die große Nummer.
Gibt es eine Verbindung zwischen der Musik, die du hörst gerade, und dem Entwickeln von Rezepten? Inwiefern kann Musik auch ein Rezept beeinflussen?
Sehr. Also eine Rezeptentwicklung ist für mich eine emotionale Sache. Da sitze ich in der Regel alleine am Abend mit einem Gläschen Weißwein im Büro und dann habe ich so ein bisschen Hintergrundmusik. Das kann auch mal so ein bisschen so Linkin Park sein. Ich muss da so in einen Flow kommen, wo ich mir denke, boah, jetzt schmecke ich das und ich fühle mich wohl. Musik ist für mich wichtig. Kochen hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun. Glaub mir, es gibt wenige Dinge im Leben, die du einem Partner, Freund, Familie, Gast geben kannst, wie Kochen. Also wenn du gut kochst und der dir gegenüber sagt, oh, ist das gut, boah, danke.
Du stehst eine halbe Stunde in der Küche, holst dir ein dickes Lob ab und wirst abgefeiert, oder?
Ja.
Wie war das früher im Restaurant? Hattest du das Bedürfnis, als Küchenchef hinten wirklich nach vorne zu gehen, nicht nur um Verbindung herzustellen zu den Gästen, aber auch um einfach zu hören, wie toll das war.
Brauchen wir alle irgendwie. Ich brauche es vielleicht ein bisschen mehr wie der Normalsterbliche. Das Feedback, idealerweise auch das Lob. Und das habe ich dann auch immer eingefordert. Ich war nach dem Kochen, bin ich immer ins Restaurant und die Leute haben sich gefreut. Und ich habe mich dazugesetzt und die wollen das ja auch. Die wollen den Koch ja auch mal ein bisschen greifen und mit ihm vielleicht das ein oder andere Wort privat sprechen. Und das mache ich nach wie vor sehr gern.
Man will den Sternekoch natürlich auch sehen. Also gehört ja auch dazu. Ne? Ja. Das gehört ja auch dazu. Diese Sterne, verliert man die eigentlich irgendwann? Ich weiß. Man kriegt die ja jedes Jahr im Prinzip neu. Jetzt hast du aktuell kein Restaurant.
Richtig.
Aber darfst du trotzdem noch Sternekoch dich nennen?
Also darf man immer? Das ist natürlich eine Auszeichnung, die ich bekommen habe. Ich habe kein aktuelles Sterne-Restaurant, Aber ich bin so wie, musst du dir vorstellen, wie Weltmeister 74. Also ich habe kein aktuelles Sterne-Restaurant. Aber der Stern ist auch gar nicht so wichtig.
Oder?
Ja, das ist so, der kommt irgendwie, das dient als Legitimation. Ich war ja auch Witzigmann-Schüler und habe mich da mit 25 selbstständig gemacht. Da kam ja alles viel. Momentan ist mir viel wichtiger die Authentizität, die Freude, dass ich erkannt werde. Und sage, Christian, ich habe das nachgekocht. Und ein neues Buch ist so toll. Das ist mir wichtig.
Aber es ist trotzdem schön, wenn man es einfach so aufschreiben kann. Oder wenn man in Singapur auf der Straße gehen kann, sagt, ich bin ein Sternekoch aus Deutschland. Da sagt er, Sterne, was meinen Sie? Was ist das? Gibt es in Singapur? Ach wohl, in Singapur gibt es auch Sterne.
Klar. Also er hat es gleich gecheckt, Starchef hat er gleich gecheckt.
Als du den allerersten Stern bekommen hast, und du warst sehr jung auch noch, ich glaube 28, meine ich.
Ja.
Wie hast du davon erfahren? Wo warst du?
Okay.
Was, ein Anruf? Schon wieder geht's auch.
Witzig. Genau. Ich saß im Auto und hatte da schon ein Telefon. Und dann hat mich ein Lieferant, der die Spitzengastronomie beliefert, Rangis Express hießen die, die haben die Sterneliste aus welchem Grund auch immer schon den Tag vorher bekommen. Und ich sitze im Auto, habe meine liebe Mama besucht, die Verbindung war schlecht, ich ging ans Telefon und habe nur gehört, Stern. Ich habe, Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht, was ist los? Und da habe ich realisiert, einen Stern zu bekommen. Und das musst du dir vorstellen, das ist einfach wie Olympiasieger zu werden. Damals war auch nur so ein bisschen andere Zeit, das gab's nicht. Dann hat die Blasmusik gespielt aus Probstried, wo ich wohne. Der Landrat kam, der Bürgermeister kam. Das war so eine Granate.
Aber wann kamen die? Am Tag danach, oder?
Am Tag danach. Das war dann
wie kamst du die an die Haustür, oder was?
Ja, und das war ein medialer Aufschrei im Allgäu. Hat ein Allgäuer einen Stern erkocht. Werde ich nie vergessen, ein schönes Erlebnis, das ich oft herauskram.
Und du hast es im Auto dann aber schon verstanden?
Ich habe das im Auto dann verstanden und...
Okay, welche Musik hast du direkt danach gehört?
Wahrscheinlich auch irgendwie sowas. Pass auf, die Leute werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber also ich bin ein ganz großer Iron Maiden-Fan. Ja, das ist auch Hardrock. Aber ich höre auch, gern Techno, wenn ich in irgendeinem Beachclub bin oder so. Also ich höre alles gerne, aber Musik ist für mich wichtig.
Musstest du ranfahren? Oder bist du einfach weitergefahren?
Nein, ich bin rechts rangefahren.
Ja.
Ich war tot. Du musst dir das vorstellen. Du bist ja ein Niemand. Du warst fleißig und dann bekommst du so eine Auszeichnung aus heiterem Himmel.
Ich fand es interessant, du hast gesagt, du sitzt dann abends, sitzt du zu Hause und arbeitest an Rezepten. Du schreibst diese Rezepte wirklich selbst.
Großes.
Also ich kenne auch
großes
Koch, der hat ein Team und vor allem einen Adjutanten, der alles macht.
Ja,
also kenne ich auch.
Ja, also ganz, ganz großes Ehrenwort. Ich schaue dir dabei direkt in die Augen.
Ich glaube dir nur, wenn du jetzt Gänsehaut kriegst.
Alle Rezepte sind natürlich von mir. Also ich schreibe den Titel und das Rezept komplett alleine, habe aber ein fünfköpfiges Team, die das dann alles in eine Qualität bringen, dass es auch idealerweise in Bestseller-Niveau wird.
Dass es vor allem auch bei deinen Probeköchen und Köchinnen dann auch besteht.
Ja.
Und das ist aber auch schön, dass du dann auch wirklich Änderungen dann aufnimmst. Wenn die sagen, das muss 5 Minuten länger, das kriege ich so nicht hin, dann passt du das auch nochmal an.
Ja, auf jeden Fall. Und es sind natürlich auch schon mal Fehler passiert. Das war so bei Buch 5 oder 6, waren Druckfehler. Da war bei einer speziellen Vanillesoße waren 1000 Gramm Zucker gestanden anstatt 100 Gramm. Super. Dann haben natürlich die Leute geschrieben, du, das ist aber ganz schön süß, die Soße.
Auch damals wurde schon Probe gekocht? Oder das war zu spät, ne?
Das war zu spät. Das ist keinem aufgefallen, ja, dass da eine Null zu viel war im Rezept. Ja, da musst du dir vorstellen, kippen die Leute ein Päckchen Zucker in die Soße.
Zucker. Du als Koch versuchst natürlich auch immer die Food-Trends einfließen zu lassen. Ist ein Trend, also auch wirklich ein wahrhafter Trend, weniger Zucker?
Ja.
Gibt es wirklich? Denn natürlich bedeutet es ja auch gleich, schmeckt nicht so wie gewohnt, schmeckt natürlich nicht ganz so krass und toll. Aber ist es ein echtes Thema?
Ja. Zucker kann man nicht schön reden, Alkohol auch nicht.
Zucker und Alkohol sind die beiden Gifte eigentlich, ne?
Genau.
Auch also beim Kochen.
Zucker in unserer heutigen Zeit ist natürlich ein Albtraum. Man bedenke nur die Softdrinks etc. 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 Wir essen natürlich viel zu viel Zucker, viel zu viel Zucker. Ich versuche natürlich, den Zucker immer im Zaum zu halten. Jetzt bei dem neuen Buch ist natürlich schon auch Zucker dabei, aber die Dosis macht das Gift. Wenn ich einen karamellisierten Kaiserschmarrn mache, dazu Mandel und weiße Schokolade gebe, ist da Zucker drin. Aber dann freue ich mich einmal, ich esse vielleicht einmal im Monat so einen Kaiserschmarrn. Oder alle, ja, also nicht so oft.
Ja.
Und dann freue ich mich über Kulinarik. Den Kopf einstellen, den klaren Menschenverstand. Die Dosis macht das Gift. Aber wenn ich was esse, wenn ich einen Burger esse, dann ist da auch viel Soße drauf. Und wenn ich irgendwie so cremige Nudeln mache, dann ist da auch genügend Käse drin. Aber ich esse es ja nicht tagtäglich. Aber wenn, will ich maximale Freude haben und maximalen Genuss.
Und der Burger, den du in deinem neuen Buch hast, der ist richtig aufwendig.
Ja.
40 bis 45 Minuten sogar. Also eines der längsten Rezepte. Es ist Seite 136.
Ja, genau.
Der Juicy Los Angeles Club Burger. Und ich frage mich ja immer, warum ist eigentlich ein Burger so beliebt? Denn Burger lassen sich ja ganz oft nicht essen. Also ein kleiner Hamburger bei McD, ja, der ist flach, den kann man auch wirklich gut essen, streng genommen.
Ja.
Aber wenn du so im Restaurant so richtig coolen Burger bekommst, der ist ja auch so einen Meter hoch und du hast auch ein paar Stockwerke hier auf deinem Bild, eigentlich kann man die ja gar nicht essen.
Die kannst du als Fingerfood schwerlich essen, aber das soll ja eigentlich auch ein Hauptgericht sein und ich serviere zu so einem Burger immer auch Messer und Gabel, why not? Ja, es gibt so Menschen, die sagen, Burger darf man nur mit der Hand essen, aber dann sabberst du ja alles voll. Also gern Besteck dazu und dann läuft es.
Aber du hast auch den Burger natürlich drin, wobei der ist echt nicht keine, der ist keine schnelle Nummer.
Der ist
wirklich mit Liebe.
Ja.
Der braucht viel Liebe.
Du hast ja eine Soße, du hast Avocado, es ist ein Steak gebraten und dann baust du das Ganze zusammen und dann ist es am Ende des Tages auch gut machbar.
Wenn ich so einen Burger mache zu Hause, da gibt ja so das ein oder andere Rezept. Ich habe immer ein Problem, dass alles so schnell kalt wird. Mhm. Man hat immer das Gefühl, man muss das ganz schnell essen, aber bevor ich das serviert habe, ist es fast schon wieder ein Tick zu kalt.
Ja. Das ist immer noch so ein bisschen so eine deutsche Tugend, dass man heiß isst. Aber der große Trend geht von dem heiß so ein bisschen weg, so auch so gern mal so ein bisschen lauwarm. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, so die letzte Soße, wenn man nach dem Essen nochmal in die Küche kommt und mit dem Löffel die Soße aus dem Topf kratzt und die ist jetzt nur noch lauwarm, dann wird die besser schmecken. Das ist so. Und wenn was lauwarm ist, ist es auch überhaupt nicht schlimm und ich finde es voll in Ordnung.
Interessant, weil so hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich denke mir, es muss heiß sein, um so richtig gut zu schmecken. Aber vielleicht gehe ich ein bisschen entspannter auch an die Sache
jetzt ran. Ja, dann ist es halt nicht so ganz heiß. Finde ich gar nicht so schlimm.
Und vielleicht mache ich auch in Zukunft mehr Spaghetti-Nester. Das fand ich auch interessant, dass bei den Spaghetti, die du in dem Buch hast, da kommt dann immer wieder, machen Sie Spaghetti-Nester. Also man dreht dann einfach diesen kleinen Spaghetti-Stapel, den links oben, den dreht man zum Nest, dann rechts oben. Warum ein Nest?
Boah, weil es einfach toll aussieht. Ja? Das macht der Italiener um die Ecke auch. Das ist ja total easy. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Pasta-Rezepte drin und wenn die Spaghetti oder die Nudeln irgendwie im Topf sind, tue ich eine Gabel rein oder eine Zange, drehe die so ein bisschen auf und arrangiere das dann im Teller oder auf dem Teller und es schaut einfach toll aus. Das sind so kleine Tipps, wo das Leben kulinarisch glücklicher machen.
Ich wusste nicht, ob es noch einen anderen Hintergrund gibt. Nee. Um das da zu machen.
Das ist der Grund.
Gut, dann sag dir mal ganz kurz, deine Aglio e Olio, wie machst du die? Offensichtlich hast du damit deine Frau rumgekriegt, denn es ist ihr Lieblingsrezept.
Ja, das sind auch so natürlich so ganz einfache Gerichte mit gutem Olivenöl, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Chili drin, die Nudeln gut al dente kochen. Das sind ja auch nur 4 Zutaten, die zum kulinarischen Glück auch eben helfen. Vielleicht noch ein bisschen, wenn man das möchte, ein bisschen guten Parmesan über die Nudeln gibt.
Ja, ein guter Parmesan. Ist es der aber auch aus dem Supermarkt?
Das kann,
frisch gerieben?
Nein, ich sag mal, das ist Niespulver. Da kann man blind werden, so sage ich zum Spaß immer. So, ich habe ja auch Nein, den bitte nicht. Ein Parmesan am Stück, einen frischen Parmesan am Stück, ist die kulinarische Freude, die man zu Hause haben soll.
Aber ist der nicht frisch? Der ist doch auch am Stück und er kommt aus Italien.
Ja, aber das ist meistens, wenn man mal auf die Packung draufsteht, heißt es meistens Hartkäse aus Italien. Mhm. Und wenn es Parmesan ist, dann ist es meistens aus der Rinde irgendwie, also so ein bisschen Abfallprodukt. Und dann hat der natürlich nicht die Qualität eines frischen Parmesans.
Interessant. Du hast Nudelgerichte, die auch immer wieder so die ein oder überraschende Zutat für mich jetzt haben. Also du hast zum Beispiel Lachsnudeln mit Frischkäse und Trauben. Beim zweiten Überlegen denke ich, ja klar, Lachs und Trauben ist okay, wäre aber nicht mein erster Gedanke gewesen. Ja. Ich habe leider nicht die Seitenzahl bei Lachs und Trauben.
Aber das sind so...
Ja, du hast gefunden.
Ja, das sind so emotionale Ideen. Also der Frischkäse ist ja toll. Also Fresh Cheese, ich mag das sehr gern. Und da eine Soße draus gemacht, dann gibt es einen geräucherten Mozzarella rein, einen Scamorza. Gibt es in jedem Discounter. Also alle Zutaten in meinem Buch kann man in jedem Discounter, in jedem Supermarkt kaufen.
Aber nicht den Parmesankäse, bitte.
Genau, den gibt es aber auch im Stück.
Im Discounter? Und nee, das meinte ich auch, Discounter im Stück.
Am Stück, genau, im Stück.
Der ist dann schon okay.
Der ist dann okay,
natürlich. Alles klar, von dem redete ich die ganze Zeit, dem frischen Stück am
ach,
Stück.
Ach, dem frischen, ach,
dann bin ich ja beruhigt.
Entschuldigung, du meintest den geriebenen.
Ich meinte den Keil.
Dann haben wir uns.
Da bin ich ja total beruhigt jetzt. Ich sprach wirklich von dem Keil aus dem Supermarkt, der kommt ja aus Italien.
Ja.
Nicht der bereits geriebene.
Nicht der bereits
geriebene. Komischerweise ein bisschen teurer ist als der Keil.
Ja, komisch.
Ja.
Weil die Leute das wahrscheinlich nicht so ganz überreißen.
Ja, weil hätte ich gedacht, der ist einfach so, der ist viel billiger, der ist schon gerieben, der ist nicht mehr so frisch, der müsste doch ein Tick günstiger sein.
Der ist auch
und der ist ein Tick teurer.
Ja, Schweinerei. Ja. Also die Lachsnudeln, die du angesprochen hast, das ist auch so ein total verrücktes Gericht. Du brauchst, wie gesagt, nur 5 Zutaten, ein bisschen Räucherlachs, ein bisschen Frischkäse und ich habe extra ins Rezept geschrieben, Doppelrahmfrischkäse. Mhm. Also nicht so diese Light-Geschichte, schmeckt sowieso nicht, sondern Doppelrahmfrischkäse. Ja, und dann in der Verbindung mit den weißen Trauben und dem Räucherlachs, das ist echt einfach. Es fliegt alles in die Pfanne, einmal umrühren, fertig. Und es ist, da setze ich gleich die Brille ab, saugut.
Und du hast auch zum Beispiel Mangorahm-Nudeln.
Ja.
Und da war ich mir nicht so ganz sicher. Mango, finde ich, klingt erstmal total super.
Ja.
Und manchmal, wenn ich das auch in so einem Salat esse, für mich funktioniert es doch nicht so für mich. Obwohl Mango einfach ganz toll ist in sich. Aber irgendwie so Mango und der Salat und die Mangostreifen. Ja. Aber persönliche Sache natürlich. Aber man hört euch sofort auf. Ja. Mangorahmennudeln klingt abgefahren. Hab aber Angst, dass mir die zu süß sind, die Nudeln.
Ja. Ja, ja, nein, die sind nicht so süß. Das ist so eine Pfannenpasta. Ja? Also man nimmt die Pfanne, spitzt ein bisschen Knoblauch und Zwiebel in Butter an und dann kommen die Makaroni dazu, einen Mangosaft aus der Flasche und dann noch eben, dann wird es weich gekocht mit ein bisschen Brühe noch, dann Cheddar und Gouda dazu, kräftig Pfeffer, bisschen Salz und man lässt das in der Pfanne quasi kochen. Man hat also kaum Emissionen bzw. Abwasch und die sind wirklich gut. Die haben natürlich einen Hauch Süße, klar. Aber mit dem Käse zusammen, Salz und Pfeffer, ist das echt lecker.
Kurzer Tipp zwischendurch für alle, die nach unserem kleinen Gespräch besser kochen wollen als vorher. Was sollte ich, wenn ich so ein wirklicher Durchschnittskoch bin und mich vielleicht als Anfänger bezeichnen würde, was sollte ich als allererstes lernen, um schon mal besser zu kochen als gestern? Was ist unterschätzt?
Man sollte ein paar wichtige Zutaten zu Hause haben.
Okay, ja, das ist ja noch einfach dann.
Ja.
An welche denkst du jetzt? Also das übliche Salz, Pfeffer,
na, das meine ich nicht. Das hat man sowieso zu Hause. Aber sagen wir so, wie gesagt, ein Stück Parmesan.
Okay.
Italienische Eier, Tomaten in Dosen zum Beispiel. Einen guten Schinken oder Speck, wenn man zu Hause hat, ist auch immer von Vorteil. Zwiebel, Knoblauch, da kann ich schon einiges damit anfangen. Also was ich wichtig finde, dass man sich im Kopf frei macht, dass man nicht sagt, ich muss jetzt wahnsinnig aufwendig kochen, um gut zu kochen. Weniger ist mehr. Ja, weniger ist mehr. Weniger Zutaten in guter Qualität mit einer einfachen Zubereitung, die man sofort kapiert, das ist wichtig. Und wenn man das verinnerlicht, dann kocht man auch besser.
Was wird denn gerne falsch gemacht?
Dass man versucht, sich zu verkünsteln, dass man versucht, zu viel zu machen, an zu komplizierte Rezepte sich ranwagt. Das heißt ja nicht, dass es besser wird. Denk an Mozart. Die wichtigsten Noten sind die, die man nicht hört. Also ein einfaches Gericht.
War das nicht sogar Beethoven vorhin?
Mozart, Beethoven. Haben die das beide Beethoven. Mozart und Beethoven, ich weiß es nicht.
Entschuldige, dass ich dir zuhöre.
Gut. Ja, eine von beiden hat es auf jeden Fall gesagt.
Okay,
ja.
Es war nicht Iron Maiden auf jeden Fall, die das gesagt haben. Ah, so, zwischendurch vielleicht nochmal ein Green Power Smoothie. Das ist ganz einfach zu machen, wer zwischendurch was Gesundes haben will. Ich habe in New York mir mal wirklich für $8.95 habe ich mir mal so einen grünen Drink. Ja. Auf Seite 176 haben wir den. Habe ich mir mal geleistet. Mhm. Und das war aber so ein Kale. Also Grünkohl. Ja. Ist ja quasi so ein Szene-Zutat auch in New York gewesen vor 5 Jahren. Dieser Drink, der war so ungenießbar, dass ich erst immer so in kleinen Schlücken getrunken habe, denn ich hatte A, viel Geld bezahlt und B, es ist ja gesund. Tut einem gut, gerade wenn man so in New York, weißt du, sich treiben lässt. Man ist ja nicht wirklich gesund dann. Und es war so widerlich. Ich habe es dann bei der Hälfte, habe ich es dann einfach in einen Mülleimer geworfen, weil ich es nicht trinken konnte.
Ich weiß schon, warum die Grünkohl nehmen, weil Grünkohl extremst gesund ist. Hat ganz viele Inhaltsstoffe, zählt zu einem wahren Superfood. Mhm. Grünkohl ist also super gesund.
Auch gekocht noch am Ende?
Gekocht
es
natürlich
ist ja
nicht.
Lieblingsessen.
Sobald Lebensmittel, Gemüse gekocht werden in Wasser, verlieren sie in der Regel 50% der Inhaltsstoffe.
Ja.
Aber ich muss da vielleicht noch eine Lanze für alle Lebensmittel brechen. Und das sage ich jetzt ganz ruhig. Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Mhm. Punkt. Es gibt ein paar Lebensmittel, wie zum Beispiel den Grünkohl oder die Brunnenkresse, die haben etwas mehr Inhaltsstoffe wie vergleichbare Gemüse. Oder die Blaubeere oder die Himbeere hat ein bisschen mehr Vitamin C wie ein Apfel. Aber eben auch nur ein bisschen. Deswegen ist der Apfel ja nicht weniger gesund. Und deswegen, Leute, macht euch frei im Kopf.
Also sie alle geben uns ja Energie.
So ist es, ne? Genau.
Das ist ja das Wichtige.
Ja.
Alle.
Ja, alle.
Und wir wissen, in Maßen ist alles gut.
Genau.
So. Aber so ein Green Smoothie finde ich im Prinzip total cool.
Mhm.
Dieser Grünkohlsaft da, der war unerträglich. Aber bei dir klingt es etwas besser. Was machen wir rein? Und das können wir einfach mixen.
Ja, der Grünkohl ist natürlich schwierig zu bekommen. Nee,
aber der ist ja auch nicht drin, der Grünkohl.
Ist das
drin.
Ist ja das Gute. Bei mir ist ein bisschen Babyspinat, also Spinat drin.
Ja. Ja,
kannst du in einer Gemüsetheke schon geputzt kaufen.
Was ist der Unterschied zwischen normalem Spinat und Babyspinat?
Der ist kleiner.
Aber geschmacklich? identisch.
Feiner, im Prinzip. Eleganter. Ja. Also das kleine Gemüse ist immer besser wie so ein, also so eine Monster-Zucchini mit 11 Kilo schmeckt nicht so gut wie die kleine mit 800 Gramm.
Aber normales Spinatblatt und Babyspinatblatt.
Ja, die haben kleinere Rispen. Also der schmeckt schon besser, wirklich.
Wirklich?
Ich gebe
auch intensiver?
Ja, der ist einfach schöner, feiner, intensiver. Gut. Und ich habe in dem Smoothie eben drin ein bisschen Babyspinat, ein bisschen Salatgurke, vielleicht etwas Staudensellerie und dann ein bisschen Apfelsaft und, pass auf, Achtung, Triggerwarnung, meine lieben Hörer, Wasabi-Paste.
Ja, ich liebe Wasabi-Paste.
Habe ich immer zu Hause. Nicht das Pulver, die Paste.
Ja, die Paste.
Und da so ein halbes Teelöffelchen rein von dieser mega schmeckenden Wasabi-Paste. Das ist echt, das ist ein Feuerwerk. Ich muss Ihnen schnell sagen, ich habe auch ein Gericht von so einer gebackenen Avocado. Mhm. Ja, da gibt es eine Wasabi-Mayonnaise dazu. Ja. Die musst du mal probieren. Das ist ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Creme fraiche, Wasabi-Paste und einen Schluck heißen Essig. Als Dip.
Boah. Ist aber auch gut, dass du die Kalorien nicht noch unten aufgeschrieben hast. Hast du die ersten Kochbücher auch Kalorien reingeschrieben?
Ja, da habe ich oft Kalorien dazu
geschrieben. Also bei dir sind keine dabei.
Das
finde ich dann auch ganz beruhigend.
Das sind keine dabei, ja? Weil gönn dir einfach was.
Ja, gönn dir auch was. Oh, herrlich. Ja, toll, dass wir mal so ein bisschen auch wieder hinter die Kulissen gucken dürfen. Auch hinter die Kulissen eines Kochs. Und wir wissen ja, du hast ja den Druck jetzt nicht mehr. Als Koch, wissen wir, ist man immer unter Druck. Du kannst es mittlerweile gelassen angehen. Du musst niemandem mehr irgendetwas beweisen. Das ist ein richtig gutes Gefühl, oder?
Ja. Einfach nur ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für mein Leben und auch dankbar, was wir alles erreichen durften. Immer mit einem guten Team, immer mit hervorragenden Mitarbeitern. Ja, ich habe auch schon mal zur Hochzeit über 50 Mitarbeiter gehabt. Jetzt sind es deutlich weniger. Und ich freue mich, solche Dinge zu entwickeln.
Was warst denn du für ein Küchenchef? Auch, sag ich mal, in der härtesten Zeit mit dem großen Druck. Denn jeder Küchenlehrling hat gelitten unter einem rauen Ton in der Küche. Also ich habe noch keinen Koch getroffen, der nicht davon berichtet hat. Ja? Also gehen wir doch vielleicht kurz mal an den Anfang. Wie war das bei dir am Anfang? Der Druck am Anfang und du wirklich noch der junge, motivierte Koch. Wie schlimm war es? Oder wie herausfordernd, sagen wir es mal so.
Muss ich eine Sekunde zurück? Ich war ja in der Aubergine bei Witzigmann, damals weltbestes Restaurant. Und das System war hart. Also härter, wie du dir das vorstellen kannst. Und alle Hörer zusammen auch.
Was heißt hart? Also wenig Zeit, schlechter Ton?
Unglaublicher Druck, unglaublich viel Schreien und Angst. Angst. Ich hatte jede Sekunde Angst, irgendwie was nicht gut genug zu machen. Also das war schon. Der Chef Eckhard Witzigmann, so wie wir ihn immer noch nennen, Chef, das war einfach so die Zeit damals. Ich habe mir einmal gedacht, Christian, wenn du dich selbstständig machst, bei dir gibt's immer ein Bitte und Danke. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht, dann ist der Stern gekommen, dann ist der Druck immens gestiegen und ich habe schon gemerkt, boah, ich kann es nicht immer halten. Also dann war das schon auch teilweise knackig. War schon knackig, aber immer noch im Rahmen. Aber die Luft brennt, du hast Angst. Restaurant voll mit 55 Gästen, jeder isst im Schnitt 6 Gänge, plus à la carte und so weiter und so weiter. Du drehst durch, das sind 10 Köche in der kleinen Küche. Und es ist on fire. Und einer ist ein bisschen zu langsam, dann funktioniert es nicht mehr. Es muss ja just in time. Du bist mit deiner Familie mit 5 Gästen am Tisch 16 und du willst gleichzeitig dein Essen. Es muss perfekt sein, du zahlst dafür auch Geld. Und deswegen.
Aber wie geht das überhaupt, fragen wir uns doch jedes Mal, im Restaurant.
Ja, es geht.
Wie können 9 Leute gleichzeitig Essen bekommen? Habt ihr so viele Warmhalteplatten?
Ja, nein, es wird ja alles à la minute gekocht. Es wird ja alles en point, auf dem Punkt, frisch zubereitet. Und dann treffen sich alle Gewerke minutiös, sekundengenau auf dem Teller. Und der geht dann sofort ins Restaurant. Es ist ein Schauspiel, es ist faszinierend. Aber du hast auch Angst. Du hast auch Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein.
Ja. Wo blieb der Spaß, als du bei Witzigmann, dem besten Restaurant der Welt, es war eine Ehre dort zu sein und trotzdem hast du jeden Tag gelitten und hast Angst gehabt. Das will man ja auf Dauer nicht durchmachen eigentlich. Ja.
Da war der Spaß wirklich sehr im Rahmen. In der ganzen Zeit, wo ich in München gearbeitet habe, war ich nicht einmal am Abend irgendwo ein Bier trinken. Das musst du dir vorstellen.
Na ja gut, aber ein Koch hat ja abends nie Zeit.
Ja, aber die Köche gehen nach der Arbeit gern mal ein Bierchen trinken, aber da konnte ich gar nicht. Mhm. Ja, das war ich glaube, ich habe im ersten Monat 4 Kilo abgenommen. Und so ging das weiter. Das war schon knackig. Ja.
Weil du immer das Ziel vor Augen hattest, ich will diese Lehrzeit absolvieren, dann habe ich da etwas in meiner Vita stehen, ja, was mich auch weiterbringen wird.
Ja, genau so war das. Aufgeben, habe ich mir gedacht, ist keine Option. Ich habe in einem wirklich sehr, sehr miesen Zimmer am Bahnhof gewohnt in München, wo es reingeregnet hat. Es war eine Katastrophe. Ich habe mir wie im Knast jeden Tag so ein Strichchen gemacht auf so einem Tisch, dass ich dann ausgehalten habe. Aufgeben war keine Option. Ich habe mir gedacht, jetzt bist du mal in Harvard und Oxford. Du bist jetzt da. Du gibst nicht auf.
Ja.
Bis ich dann von Gunter Sachs
abgeworben wurdest.
Ja, sozusagen rausgeholt worden bin.
Ach, witzig. Was war der größte Einlauf, den du bekommen hast von Witzigmann?
Ja. Ich war Portionier, also zuständig für die Fischküche, ja, und habe Hummer gekocht vormittags. Und die Hummerschalen hebt man natürlich auf, da macht man Soße draus. Ich hatte aber so viele Hummerschalen, dass ich einfach einen Teil weggeworfen habe. Und just in diesem Moment kam der Chef um die Ecke und sieht, wie ich Hummerschalen wegwerf. Ich war tot. Ich glaube, 2 Tage am Stück. Allein die Blicke, der hat mich mit Blicken immer getötet. Und ich stand neben ihm und ich habe so Angst gehabt immer. Und es war schon die Hölle. Aber
der wusste aber auch trotzdem, was er an dir hat.
Ja, das schon. Er hat mich sehr gern mögen und hat mir ja natürlich von Anfang an auch eine sehr wichtige Position in der Küche gegeben, also die Position der Fischküche war sehr wichtig und ich durfte eben Portionier sein. Meine Leidenschaft im Übrigen, Fische.
Aber was für ein Frevel, als du den Arbeitsplatz gewechselt hast, oder? Was hat er gesagt, als du gesagt hast, ich höre auf hier?
Oh, der stocksauer.
Ja, klar.
Völlig stocksauer. Herr Witzigmann, bitte sind Sie mir nicht böse. Ich kann zu Gunter Sachs, ist mir egal. Ja, also, aber dann hinterher, da haben wir uns ein paar Jahre später dann wieder getroffen auf so einem Köchetreff und hatte ich schon einen Stern. Da kam der zu mir rein, das war ein Kitzbühel auf so einer Hütte, kam auf mich zu mit stechendem Blick. Ich habe fast Pipi in die Hose gemacht, ich sag ja. Und dann klopft er mir auf die Schulter und sagt, hey, hast gut gemacht, hab's immer gewusst. Toll, werde ich nie vergessen.
Guck mal, wie toll. Aber fragst du dich auch manchmal im Nachhinein, wie ich das alles ausgehalten habe?
Ja.
Denn es klingt wirklich brutal.
So war es auch. Aber das war eine andere Zeit. Also ich will da jetzt einfach die Chefs von damals in Schutz nehmen. Das war eine andere Zeit. Heute könnte man das so nicht mehr machen. Ja. Aber den Druck in einer Sterneküche, den wird es immer geben.
Aber auch bei dir irgendwann, als du Küchenchef warst,
ja,
war auch keine Zeit für Bitte, Danke dann, oder?
Da gab es manchmal immer auch, ehrlicherweise, auch keine Zeit für Bitte und Danke. Ja. Aber ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Köchen. Sehr, sehr gut. Und am Abend, wenn das letzte Essen den Pass verlassen hat, sprich Richtung Gast gegangen ist, dann waren wir wieder alle gut und waren nett zueinander.
Aber du warst, auch wenn wirklich, wirklich so viel Druck im Kessel war, du warst nie so ein Choleriker.
Oder? Nein.
Man kann sich das bei dir nicht vorstellen.
Nein.
Ich weiß gar nicht, beim Witzigmann, ich habe den jetzt gar nicht so parat. Ich kenne vor allem den Namen. Aber ich weiß nicht, ob man dem angesehen hat, dass er auch cholerisch sein konnte. Aber bei dir würde man es nicht vermuten.
Ja, aber ich habe schon auch Power. Also wenn so ein Restaurant unter dem Druck zu führen ist, dann kann man nicht sagen, du, bist du mal bitte so nett, könntest du mal ins Kühlhaus gehen und mir Petersilie holen? Du, ich danke dir schon mal im Voraus. Vielen Dank. Ja, das geht nicht. Nein, es ist Petersilie, schnell!
Ja, so. Wie oft habt ihr in der Küche auch gedacht, also meinetwegen auch du als Chef, hoffentlich ist unser Restaurant heute nur halb so voll, weil es dann einfach entspannter ist?
Habe ich nie gedacht.
Nee.
Nein. Also ich bin, und das war ich schon immer, eben auch Geschäftsmann. Also für mich ist der wirtschaftliche Erfolg natürlich auch elementar wichtig.
Ja,
und deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn das Restaurant ausgebucht war. Ja.
Günter Sachs, der hat dich dann als Privatkoch engagiert. Du warst ja auch noch ein relativ junger Kerl. Er ein Society-Löwe ohne Ende, Playboy. Also der lebt ja wirklich in Saus und Braus. Was hast du gelernt in dieser Zeit? Also ich glaube, ihr wart zwei Jahre wart ihr zusammen, ne?
2 Jahre, ja.
Was hast du gelernt in dieser Zeit?
Ich habe für mein Leben unendlich viel gelernt. Ich durfte von der ersten Sekunde von ihm und seiner Familie lernen, weil Gunter Sachs ein ganz besonderer Mensch war, ein hochintelligenter Mensch, ein sehr kunstinteressierter Mensch, der sich für Astrologie interessiert hat, für die Fotografie interessiert hat. Und ich durfte eben teilhaben an seinem Leben. Ich war immer direkt mit ihm, habe in diesen Häusern gewohnt und durfte weltweit ihn begleiten und durfte viel von ihm profitieren. Er hat mir zum Beispiel sofort sein Vertrauen geschenkt. Beim Bewerbungsgespräch schaut er mir in die Augen und sagt, aha, meine Frau ist schon ganz begeistert von Ihnen. Was sind Sie denn für ein Sternkreiszeichen? Ich habe gesagt, ich bin Krebs. Und er, habe ich mir fast gedacht, super, Sie sind eingestellt.
Okay, er war Astrologe, ne? Er war so Hobby-Astrologe.
Ja. Und das Ganze drumherum, das, wie man mit Menschen umgeht, was man erreichen kann, welchen Willen man in den Vordergrund stellt. Und er hat auch immer gesagt, Christian, wenn du dich mal selbstständig machst, es war von Anfang an klar, dass ich das mache, dann spezialisier dich. Ja, versuch gut zu sein, versuch dich zu konsolidieren und dich zu spezialisieren. Das hat er mir auf den Weg gegeben und da bin ich ihm immer noch sehr dankbar.
Warst du damals auch schon Autofan?
Ich war damals auch schon Autofan.
Weil der hatte, glaube ich, richtig viele Autos in der Garage stehen, oder?
Ja. Und ich war ja Familienmitglied. Ich durfte mit den Autos immer fahren. Ich kann mich erinnern, in Palm Springs, ist kein Spaß, bin ich mit dem Rolls-Royce Silver Ghost zum Einkaufen gefahren, weil der war ja da. Was ich so als
okay, hast du keine Angst gehabt, irgendwie irgendwo gegenzufahren?
Nö, hatte ich nicht.
Gut, nee, wäre auch kein Thema gewesen. Also dann wäre es halt repariert worden.
Ich durfte das alles nutzen und dann ja, sieht man mal, wie Kleider Leute machen oder Autos Leute. Die Aufmerksamkeit war natürlich eine ganz andere dann.
Aber wann hat diese Society, auch in der du da dann dich bewegt hast, wann hat die aber auch wirklich mal was Abschreckendes an sich? Denn ich stelle mir das ja einfach nur schlimm vor. Okay. Immer vom Feinsten, alles da. Da sind ja keine Werte im Prinzip. Ja, es ist ja auch nicht leicht, sich da zu bewegen.
Nein.
Und du warst ein Allgäuer Bub.
Ja, also es gab nicht eine Situation, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt schon eklig, dekadent oder so. Wirklich, es gab nicht eine Situation. Es war immer, und da muss ich die ganze Familie Gunter Sachs eben auch stützen, es war immer authentisch, ehrlich, nachvollziehbar. Es gab auch ganz oft Hausmannskost, gefüllte Paprikaschoten-Rouladen, Königsberger Klopse. Es gab aber auch exklusivere Dinge, aber die Exklusivität und das Tête-à-tête drumherum war nie wichtig.
Also eine durchaus lohnende Zeit.
Auf jeden Fall für mich.
Auch für dich, ja. Wo hast du eigentlich deine erste Prüfung abgelegt? Also wo war das? Wo hast du gelernt? Also war das, ist das, macht dann hier, wer nimmt Prüfung ab? Die Industrie- und Handelskammer?
Die IHK,
genau. Die IHK, genau. Das war aber in der Witzigmann-Zeit?
Nein,
musstest du ja schon was vorgewiesen haben.
Genau, na, also ganz normal, ich habe die Lehre gemacht in Hohenschwangau.
Das war in Hohenschwangau, richtig.
Unter dem Schloss.
Genau.
Dann war ich ein Jahr oder ein gutes Jahr in Illereichen, nähe Ulm. Da gab es ein tolles Sterne-Restaurant mit einem super Küchenchef. Ja. Da habe ich gearbeitet. Und dann war ich bei Agnes Amberg in Zürich, eines der besten Restaurants der Schweiz, ein Jahr. Und dann eben Witzigmann.
Und wo hast du die Prüfung abgelegt?
Die Prüfung habe ich abgelegt in Bad Wörishofen.
Ja, Bad Wörishofen. Ja. Und die war aber nicht erfolgreich, entnehme ich gerade deinen Blicken.
Das ist jetzt ein ganz spannendes Kapitel in meiner Karriere.
Wie definiert man erfolgreich? Du warst happy.
Ja, am Ende war ich happy. Am Ende war ich happy.
Aber, was haben die Prüfer gesagt?
Also, pass auf.
So lustig, dass du jetzt gerade überlegen musst. Ja. Was haben die Prüfer gesagt?
Ja.
Einatmen, ein in dich kehren.
Ja, das war ein ganz harter Moment in meinem Leben. Ich habe die Prüfung, ich habe gekocht, eben, glaube ich, 3 Stunden. Und war der Meinung, dass ich die Prüfung mit einem Einser schaffe, weil es einfach so gut gelaufen ist. Und nach einer Stunde in etwa rufen die Prüfer mich in ein Büro mit einem Chef der Prüfungskommission und sagen mir, Herr Henze, Sie haben die Prüfung leider nicht geschafft. Ich dachte, es ist ein Witz mit der Begründung, der Mohn in dem Eisparfait hängt mir noch in den Zähnen. Deswegen bin ich durchgefallen. Wenn man mich heute fragen würde, Christian, was würdest du dem jungen Christian von damals denn für eine Note geben? Würde ich sagen, da muss man nicht überlegen. Der junge Mann hat einen Einser verdient, weil er so gut gekocht hat. Ich durfte dann in diesem Restaurant eben auch arbeiten, noch mal ein halbes Jahr und die Prüfung noch mal machen. Dann war ich natürlich das war, glaube ich, auch das Ziel, eine günstige Arbeitskraft.
Oh,
ich bin aber keinem
ganz
böse.
Gemein.
Ja, aber ich bin.
Halbes Jahr nochmal hier.
Ja,
beibehalten,
genau, ja.
Kannst du wiederholen, günstige Arbeitskraft.
Ja, also das war harter Tobak, aber ich bin keinem böse, das muss man wissen,
ja.
Weil nur durch diese unfassbar ungerechte Behandeln habe ich die Karriere halt einschlagen dürfen. Das war schon auch gut im Nachhinein. Man hätte es anders lösen können. Ich sage das ganz vorsichtig und wie gesagt.
Was machst du heute mit den Mohnkörnern?
Ich mache das genau gleich. Und dann ein halbes Jahr später habe ich dann mein Einser bekommen und dann ging es auch mit der Karriere los.
Gott, was hättest du machen sollen mit den Mondkörnern? Nochmal zermahlen, noch kleiner oder
ich,
was?
Ich glaube, dass,
oder darauf
verzichten. Dass diese Person krampfhaft eine Legitimation suchte, warum ich es denn nicht geschafft habe.
Ich weiß ja, du liebst Chemie.
Mhm.
Also du hast es immer auch geliebt. Was ist mit Molekularküche eigentlich, habe ich mich gefragt. Hast du das mal ausprobiert?
Na klar, Molekularküche ist
interessant. Das ist ja viel Chemie, oder?
Da ist schon die Chemie drin. Da sind viele Emulgatoren drin, Bindemittel und. Ja, es ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich habe damit natürlich schon auch experimentiert. Aber meine Intuition ist, ich möchte den Menschen glückliche Momente bescheren.
Ja.
Und nicht mit Molekularküche, sondern mit echtem guten Essen, mit gutem Geschmack.
Was warst du für ein Jugendlicher eigentlich?
Der Albtraum.
Wirklich? So
ja,
schlimm?
Ja, also echt? Heute würde man sagen, der ist höchst hyperaktiv, der ist Katastrophe, der junge Mann.
ADHS?
Ja, voll.
Hast du? Heute noch?
Nein. Ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, aber ich habe einfach viel Energie. Also ich bin jetzt nicht pathologisch hyperaktiv, sondern ich habe einfach wahnsinnig viel Energie. Du merkst es auch, ich rede mit den Händen und bin aktiv. Und als Kind war das natürlich dann schwierig, auch für meine Mutter, mich irgendwie so rückzubekommen, weil ich so viel Energie hatte. Ich hatte so viel Energie.
Warst du nicht kicken draußen?
Doch, klar. Aber nach dem Kicken und nach dem Skifahren hatte ich immer noch viel Energie. Und ich glaube, meine liebe Mama war immer heilfroh, wenn der Christian im Bett lag und geschlafen hatte. Und dann Augen auf und zack und los geht's.
Ey, solche Jungs sind aber auch wirklich anstrengend.
Ja, die sind anstrengend. Und meine Mama hat es bravourös gelöst. Mein Sohn, ja, ich habe zwei Kinder, hat auch unfassbar viel Energie.
Ja.
Und hat das so mit so 15, 16 hat er das kanalisieren können und in die richtigen Bahnen lenken. Bei mir war das auch so.
Okay, und wie hast du es in die richtigen Bahnen gelenkt? Womit?
Also ich kann mich noch gut erinnern, meine Mama hat dann gesagt, also Kind, pass auf, wir müssen jetzt irgendwas machen und hat dann mit mir so, da war ich so 10, 11 Jahre alt, autogenes Training gemacht, dass ich auch ein bisschen loslassen konnte.
Kinder können das doch gar nicht.
Doch, ich konnte das.
Wirklich?
Du, ja, ich konnte das und das hilft mir immer noch. Kein Spaß, Achtung, ich setze mich in den Flieger. Flieg viel.
Also privat jetzt, einen kleinen Flieger. Also du meinst ein Passagierflugzeug?
Ein Passagierflugzeug.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Also Passagierflugzeug, setz mich hin, lehn mich an, verschränk die Hände vor mir, mach die Augen zu. Eine halbe Minute später schlafe ich. Und schlafen, mach so einen kurzen Schlaf, so 10 Minuten, so einen kurzen Schlaf.
Du kannst das, du bist einer von denen.
Ja, ich bin einer von denen. Das, naja, also das hilft mir, mich zu beruhigen.
Und auch als Junge. Also ich meine, autogenes Training. Mhm. Nach Jakobsen oder welche Methode? Was hat bei dir als Kind funktioniert? Finde ich total erstaunlich.
Das hat bei mir funktioniert, ja, weil ich einfach, ja, ich konnte auch, für mich war die Schulzeit natürlich auch knackig, weil 6 Stunden, Schulstunden, ruhig sitzen war ja. Ja, ich musste halt oft auf Toilette und ich musste oft irgendwas sagen.
Warst du gerne da?
Ich war gerne in der Schule.
Mhm.
Ich war gerne in der Schule, aber ich konnte vieles gar nicht so umsetzen, wie ich wollte. Und weil eben auch diese unendliche Power da war. Ich habe immer gekocht vor Energie.
Gekocht vor Energie. Hast du damals auch schon als Junge gekocht zu Hause mit Muttern?
Ja, so ein bisschen.
Ein bisschen
schon. Ich wollte immer was mit Chemie machen. Also Chemie hat mich immer interessiert, wenn man verschiedene Substanzen zusammenkippt. Was passiert denn da? Hatte dann auch zu Hause so ein kleines Chemielabor.
Okay.
Und dann hat es mit dem Abitur nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, wäre ich Koch. Das hat ja auch damit was zu tun, dass man verschiedene Substanzen mischt und umrührt und dann kommt dabei was heraus.
Das war die Alternative zum Abi dann.
Genau.
Koch werden.
So ist es.
Okay. Hat sich gelohnt.
Ja, finde ich auch. Würdest du auch sofort wieder machen.
Na, das glaube ich. Ach, herrlich. Ja, schön, dass wir da hier mal ein bisschen so eintauchen durften in dein Leben. Du hast auch mal eine Biografie geschrieben. Mhm. Das Leben ist köstlich. Von süß war nie die Rede. Da steht natürlich so ein bisschen mehr drin. Es gibt eine Geschichte, die auch für dich wirklich extrem speziell ist, als nämlich deiner Mutter mal etwas passiert ist. Deine Mutter hat etwas an der Halswirbelsäule, hatte einen Unfall und sollte operiert werden. Mhm. Und du hast dafür gesorgt, dass sie das Krankenhaus wechselt. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um das hinzukriegen? Ich hätte mich das nie getraut. Denn du bist hingegangen zu dem vorgesehenen Operateur und hast ihn gefragt, wie oft haben sie die Operation schon gemacht? Mhm. Und er sagte dreimal. Mhm. Du kriegst gerade wieder Gänsehaut. Mhm. Wie hast du das geschafft? Wie geht das?
Ich versuche es in wenigen Worten zu erzählen. Also meine Mama hat einen schweren Unfall gehabt, ist zu Hause nachts die Treppe heruntergefallen, gestürzt und hat neurologisch ein großes Problem gehabt. Eine Querschnittslähmung hing quasi am seidenen Faden, ist dann in ein Krankenhaus gekommen. Ich war zufällig da und fahre sofort hin, rufe einen befreundeten Arzt an, was wären die richtigen Schritte. Und er hat zu mir gesagt, spreche mit dem Operateur, mit dem Professor. Und ich bin zu ihm hin, habe gesagt, wie oft haben Sie die, habe ihm mit Namen angesprochen, wie oft haben Sie die Operation schon durchgeführt? Worauf er mir geantwortet hat, Herr Henze, das ist nicht Suppe kochen, das ist operieren. Dreht sich um und geht. Hat mich stehen lassen. Boah. Das ist nicht Suppe kochen, das ist operieren. Dreht sich um und geht. Ich rufe ihm hinterher, wie oft? Dann bleibt er stehen, dreht sich um und sagt, dreimal. Dann habe ich mir hinterher gerufen, ich will sofort, dass meine Mutter mit dem Hubschrauber nach Murnau geflogen wird und dort operiert wird. Ja. Sofort.
Ja, also sehr bekannte Klinik für diese Art von Operation, Notfallklinik par excellence. Ja. Und er?
Er hat mir nicht geantwortet und dann kam ein Stationsarzt und hat gesagt, dass meine Mutter eben verlegt wird nach Murnau.
Oh, das ging aber schnell.
Das ging dann schnell, ja, das war spitz auf Knopf alles. Okay, ja. Okay, okay. Und fahre dann zu dem Operateur nach Murnau, waren am Abend dann vor Ort nach der Operation und habe ihn gefragt, wie ist es gelaufen? Er sagt, ja, ganz schwierig, am seidenen Faden, wir haben alles gut hingebracht. Dann kam die Frage der Fragen, wie erfolgreich wäre die Operation gelaufen, wenn es ein Operateur gemacht hätte, der diesbezüglich keine Erfahrung hat? Er hat mich gar nicht ausreden lassen. Ganz schwierig, wahrscheinlich wäre die Mutter jetzt querschnittsgelähmt.
Gott. Also du hast alles richtig gemacht. Du hattest damals aber auch schon einen Namen. Du kanntest Menschen, das war ein Glück. Du kanntest einen Professor, den du im Rücken hattest mit deiner Entscheidung. Richtig. Okay, das erklärt natürlich so einiges. Und trotzdem muss man echt diesen Mumm, auch diese Entscheidung, das muss man erstmal schaffen. Auch so eine Verlegung kann ja nicht ohne sein plötzlich. Ja, ja, hätten wir sie nicht verlegt, wäre das besser gewesen. Aber okay, man denkt nicht an all das. Ja. Ne? Puh, so eine der wirklich dramatischen Episoden. Aus welcher Niederlage würdest du sagen, und das zum Schluss, hast du am meisten gelernt, von welcher Niederlage, die gehören ja dazu, um fortzukommen, um sich zu entwickeln, welche hat dich am meisten nach vorne gebracht?
Ja, muss ich gar nicht lange überlegen, das war die Eskapade, so nenne ich das mal, mit der Abschlussprüfung zum Koch.
Also, und das ganz am Anfang auch
noch. Das war ganz am Anfang und ich habe gedacht, so jetzt erst recht.
Gut, also dann war auch das wieder für etwas gut. Kann man auch dafür wieder dankbar sein.
Auch das war für etwas gut und es gab in meinem Leben Gott sei Dank eigentlich gar nichts Schlechtes. Es ist nichts Irreparables und auch wenn es sich so ein bisschen kitschig anhört, ich bin dankbar, das machen zu dürfen, was ich jetzt mache und ich würde es genauso wieder machen.
Super. So, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist eine Zitronengrassuppe mit Mango und Kokos. Da finde ich Mango wieder super.
Geil.
Oder aber Basilikumsuppe. Mit grobem Senf und Parmesan. Parmesan müssen wir immer da haben, hast du gesagt. Ja. Ne? Ist ganz gut. Und weil ich mich auch immer gerne auf Gemüse konzentriere, gebackene Karotten mit Joghurt-Minze-Dip finde ich gerade für den Sommer jetzt auch total schön. Frage mich nur aber, werde ich davon satt?
Ja, wirklich? Du darfst du nicht nur 200 Gramm machen, machst du ein bisschen mehr. Und diese Möhren, diese Karotten, die du gesagt hast, sind ein geiles Gericht. Die kommen ja alle auf ein Backblech, werden mariniert. Zack, Backpapier, Backblech, ab in den Ofen und raus kommt ein Traum. Du hast keinen Stress und saugut.
Und wo, das frage ich dich noch, wo bekomme ich geräuchertes Paprikapulver? Denn du kochst sehr gerne mit geräuchertem Paprikapulver. Wo kriege ich das?
Jetzt kommt eine ganz freche Antwort bei mir im Shop. Ich habe nämlich eine eigene Gewürzlinie.
Ja. Also nur bei dir.
Nein, das kann man auch. Nein, Gottes Willen.
Aber selbst im gut sortierten Supermarkt kriege ich das nicht.
Doch, kriegst
wirklich
du auch.
Wirklich geräuchertes Paprikapulver.
Ja, das kriegst du auch. Ja.
Not.
Aber bei mir gibt es geräuchertes Paprikapulver mit Vanille.
Mit Vanille sogar. Drin schon.
Ja.
Dann braucht man nicht die Schote, die teure Schote extra kaufen.
Ja, genau.
Super. Also, das sind die Feierabendrezepte, die Blitzrezepte. Gönn dir was. Das ist das neue Buch, was du gemacht hast. Ja. Dann dir vielen Dank für die schöne Begegnung hier wieder. Es war richtig schön. Und ganz zum Schluss möchte ich von dir wissen, was tun wir, wenn wir Schokoladenhunger haben? Was ist die beste Alternative, um nicht uns dieser Sucht hinzugeben, unter der ich persönlich leide? Was ist eine tolle Alternative, beziehungsweise was mache ich, um mich davon abzulenken?
Drei Sachen hierzu.
Sogar
wenn man drei Tage auf Süßes komplett verzichtet, ist der Heißhunger auf Süßes weg.
Drei Tage schon?
Drei Tage. Nach drei Tagen ist der Heißhunger auf Süßes weg. So, ich esse auch wahnsinnig gern Schokolade. Je mehr Kakaoanteil die Schokolade hat, desto dunkler, desto weniger isst man per se.
Ja.
Also die dunkle Schokolade macht mit Sicherheit auch einen Vorteil. Und wenn man versucht, ganz auf Schokolade zu verzichten, helfen Bitterstoffe. Bitterstoffe in allen Varianten, das hemmt den Hunger auf Süßes, sprich Schokolade.
Okay, Bitterstoffe. Welche Bitterstoffe habe ich in der Regel zu Hause da in der Küche?
Also hat
Ingwer Bitterstoffe?
Also Ingwer zum Beispiel hilft auch.
Ja,
richtig,
Ingwer hilft auch.
Aber versucht es mal, so mache ich das auch. Ich habe zu Hause immer dunkle Schokolade mit so einem Kakaogehalt ab 70%.
Ja klar, das ist ja keine Schokolade, wie ich sie meine.
Ja, aber aber also, versuch das mal, dann ist gut. Und mal losgelöst davon, wenn man mal Schokolade isst und auch wenn es die halbe Tafel ist, mein Gott, dann hau das Ding doch rein.
Aber das ist so lustig, du sprichst von einer halben Tafel. Ja. Ich esse innerhalb von 3 Minuten und ich versuche es trotzdem zu genießen. Eine ganze Tafel. Kann nicht stoppen.
Moment.
Da kommst du mit Minuten, einer halben Tafel.
3 Minuten, eine ganze Tafel. Das ist aber.
Ja, ich weiß, das ist nicht normal. Deswegen ist ja mein Hilfeschrei hier.
Ja, wie oft machst du das?
Zum Schluss. Manchmal ein paar Tage hintereinander und dann hilft eben nur, gar nichts im Haus zu haben. Dann habe ich mal gehört, man soll an Zimt riechen. Hast du das auch schon gehört?
Nee.
Das würde helfen. Mehr. Kann ich aber nicht bestätigen.
An Zimt riechen,
ja. Ja, wer weiß, was da losgelöst wird im Körper.
Ja, nee.
Das ist alles nix. Super. Aber ich finde es sehr schön, diese Zahl 3, 3 Tage ohne Süßes, dass das schon wieder das Ganze hemmt. Ja. Finde ich schon ein sehr wichtiger Tipp.
Ja, aber mein ganz großer Ernährungstipp ist, sich grundsätzlich über Ernährung Gedanken zu machen, über den Einkauf Gedanken zu machen und eben vielleicht auch nur 3 Hauptmahlzeiten zu haben und dann sich auch satt zu essen, weil dann kommt dieser kleine Hunger zwischendurch nicht so.
Nein. Kommt halt vom Fernseher.
Und auch niemals, sitzt. Und das haben 1000 wissenschaftliche Ergebnisse schon gezeigt, keine Leitprodukte, das bringt nichts. Die Leitprodukte haben meistens mehr Zucker, aber weniger Fett und das Fett stört uns nicht.
Okay, aber Magerquark geht dann schon, oder?
Ich esse nie Magerquark.
Auch nicht. Und was ich bei dir auch gesehen habe, bei dir ist immer Milch 3,7%. Ich kriege immer nur 3,5%. Im Supermarkt, 3,7 beim Bauern oder wo?
Ja, gibt's auch, aber zumindest nicht die fettreduzierte Milch.
Ja.
Ja.
Die man gerne nimmt.
Die man gerne nimmt, aber bringt uns nichts. Und da zitiere ich wirklich namhafte Ernährungswissenschaftler.
Aber der Nutri-Score ist besser
auf der Milch.
Ja. Ja, so viel dazu. Ganz eigenes Thema, dem widmen wir uns vielleicht an anderer Stelle dann nochmal. Ja. Der Nutri-Score fand ich jetzt schön. Ja. Nutri-Score. Ja, deswegen neigt man natürlich zu 1,5, weil sie gilt als gesünder.
Sie gilt als gesünder, ist aber ernährungsphysiologisch gar nicht unbedingt ratsam. Mhm. Und demnach gibt es in dem Hänsehaushalt keine fettreduzierten Lebensmittel, sondern der Genuss und der Menschenverstand steht im Vordergrund. Ja.
Ich danke dir.
Danke für die Einladung, hat unendlich Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gute Heimfahrt mit Iron Man oder AC/DC und natürlich die neuen Ideen, die dir auf dem Weg zurück nach ins Allgäu kommen. Wo genau bist du im Allgäu?
Ich wohne in Probstried, ist ein kleines Dörflein.
Genau, Probstried. Nähe Kempten. Nähe Kempten. Bis die Tage wieder.
Danke.
Vielen Dank.
Talk mit Tees.